Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit den Wertfaktorgründern. Das Hamburger Fintech-Unternehmen ist bislang nicht so bekannt, aber hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Menschen können ihre Immobilie teilweise an Wertfaktor verkaufen, wenn sie im Alter beispielsweise Geld brauchen. Alexander Ay und Christoph Neuhaus haben das Startup vor 3 Jahren gegründet. Mittlerweile gibt es einige Wettbewerber. Alexander gehört außerdem zu den deutschen Fintech-Pionieren. Er gründete einst Billsafe und hat es 2011 an PayPal verkauft. Über den Blick auf den heutigen Payment-Markt und die Entstehungsgeschichte von Wertfaktor habe ich im Podcast mit den beiden gesprochen. Los geht's! Hallo Alexander, hallo Christoph.
Hi.
Hallo Kaspar, grüß dich.
Alexander, als erstes würde mich mal interessieren, du bist mal als Arzt gestartet, hast das studiert, in dem Beruf gearbeitet. Wie kam es dann zu diesem, ja, ich würde sagen, ungewöhnlichen Wechsel in die Fintech-Branche? Und was hat dich zu einer Gründung bewegt damals?
Das ist eine kurze Frage mit einer potenziell langen Antwort. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich immer zwei Herzen in meiner Brust gehabt, ein unternehmerisches und ein medizinisches. Und ich konnte mich nie so recht entscheiden und habe dann eigentlich während des Studiums der Medizin auch schon angefangen, aus Freude am Unternehmertum so ein bisschen rumzuprobieren mit Startups, die ich selbst gegründet habe. Und ja, habe gemerkt, dass ich da einfach großes Interesse dran habe und auch an Technologie immer schon großes Interesse gehabt habe. Und das war eigentlich dann erstmal so eine Wurzel, die gelegt war. Und dann habe ich das nicht weiter verfolgt, habe zu Ende studiert und habe dann aber, nachdem ich kurze Zeit in der Chirurgie als Assistenzarzt gearbeitet habe, eher durch einen Zufall einfach ein spannendes Angebot von einem Softwareentwickler bekommen, der sozusagen jetzt auch Branchenführer ist für das Thema medizinische Diagnostiksysteme und der eigentlich jemanden mit einem bisschen technischen Verständnis suchte und aber gleichzeitig auch mit einem frischen Medizinstudium, also der in Hierarchien denken kann, wie das in der Medizin eben auch häufig passiert. Und ich war mutig genug, um zu sagen, es gab damals so viel Bedarf an Medizinern. Ich gehe da mal raus aus der Klinik und probiere das nochmal. Und wenn es nichts wird, dann gehe ich wieder zurück in die Klinik. Aber das hat dann vom ersten Tag an irre viel Spaß gemacht, so dass ich ja dann ein Trainee-Programm gemacht habe für 2 Jahre. Und das war eben ein Softwareunternehmen, hatte noch einen gewissen medizinischen Kontext. Aber ich war eigentlich komplett raus aus der Medizin dann und habe mich für Software und für Strukturen interessiert. Und damals, ich bin ja schon ein bisschen älter, fühlt sich komisch an für mich, dass ich das jetzt sage. Aber irgendwann fängt man wohl an damit. Also das war eigentlich ich sage jetzt mal kurz nach neue Marktzeiten, für die das noch in Erinnerung haben, da war E-Commerce wirklich erst in rudimentären Schritten quasi etabliert. Und ich fand das aber schon immer super spannend und habe dann ja sozusagen direkt eigentlich den Sprung ins kalte Wasser gewagt, noch nicht so sehr mit einem Fokus für Fintech, sondern eher eigentlich für Digitalisierung und für die Transformation quasi von klassischen Prozessen in digitale Prozesse. Und das war dann zufälligerweise ein Fintech-Thema.
Wie wurde diese unternehmerische Wurzel gelegt, weil ich meine, als Chirurg, man hat Ansehen, Gründung, hatte er damals noch ein ganz anderes Image als jetzt ja mehr als 10 Jahre später. Wie kam das?
So eine Frage, die reicht wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, irgendwo bis weit zurück in die Kindheit. Ja? Also mein Vater, meine Schwester, mein Schwager sind alles Ärzte. Die haben aber, keiner hat verlangt, dass ich Medizin studiere. Ich war einfach ja irgendwie begeistert von dem, was mein Vater tut. Aber ich hatte auch einen Großvater, der eben sehr erfolgreicher Unternehmer war und der mich offensichtlich irgendwie doch noch mehr beeindruckt hat. Und ich vermute, dass ich da so ein bisschen einfach die Passion für den Aufbau eines Unternehmens irgendwo her habe. Aber ich kann es, wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig beantworten. Es hat mich immer fasziniert, aber woher das kommt, weiß ich nicht.
Du hast ja dann schon lange vor dem Fintech-Trend Billsafe gegründet, ein Rechnungskaufanbieter, den ihr dann ein paar Jahre später an PayPal verkauft habt. Wie erinnerst du dich im Rückblick an diese Anfangszeit? Da gab es ja den Begriff Fintech zum Beispiel noch gar nicht richtig.
Nee, Das stimmt. Da war auch, also die ganze Venture Capital oder Risikokapital-Seite natürlich noch nicht so etabliert. Und ich muss gestehen, ich war auch nicht so in dem ganzen, ja, ich sag mal, Gründerzirkus eigentlich so involviert. Buildsafe ist eine logische Spin-off-Idee aus dem Startup, was ich vorher aufgebaut hatte und was wir auch lange Jahre danach noch weiter, zumindest sozusagen als Beiräte geführt haben. Und ja, das ging ehrlich gesagt alles tausendmal schneller als erwartet. Also ich weiß auch nicht, wie es dazu tatsächlich kam, aber wir hatten eigentlich im Stealth-Modus, wie man heute sagen würde, mit so zwei, drei Pilotkunden diese Lösung gerade im MVP-Status. Und da klopfte schon jemand von PayPal bei uns an die Tür, und mit klopfen meine ich tatsächlich physisch. Also die standen, und ich hatte das Startup war nicht in Berlin, sondern in Osnabrück, ja. Und die standen tatsächlich vor der Tür und klopften oder klingelten und haben gesagt, ja, wir haben das mitbekommen und das ist cool. Wollen wir uns nicht mal unterhalten? Ja, also so, da ich, ja, im Nachhinein weiß ich natürlich, wie die Informationsflüsse da gelaufen sind, aber es war wirklich eine ganz überraschende Situation, und wir hatten in dem Team auch nur eine Handvoll Leute und waren also eigentlich noch gar nicht eingestellt auf so einen Tanker, wie PayPal auch damals schon war. Ja? Und ähnlich hat sich das dann auch fortgesetzt, als es konkreter wurde und wir dann zeigen durften, was wir technologisch sozusagen darunter gelegt haben. Dann sind die mit einer DD-Lawine auf uns zugerannt mit 120 Leuten im Datenraum und jeder wollte irgendwas. Also es war eine aufregende Zeit und war auch eine extrem lehrreiche Zeit für mich und auch eine schöne Zeit, weil ich da eigentlich das einzige Mal im Leben auch Konzernerfahrungen sammeln durfte. Und das hat mich sehr bereichert, weil ich einfach ein besseres Verständnis dafür habe. Es hat mir aber auch sehr viel Respekt und Angst genommen, weil eben Intelligenz sozusagen auch immer nur eine Komponente ist, aber Geschwindigkeit und auch Risikobereitschaft und vor allen Dingen auch Verantwortungsübernahme eben auch Assets sind, mit denen man auch große Tanker durchaus mal schlagen kann in Teilbereichen. Und also insgesamt war das eine tolle Zeit, und sie war allerdings auch relativ kompakt und extrem anstrengend. Das ist aber, glaube ich, geht jedem so. Und sie war auch relativ schnell eigentlich dann wieder vorbei, denn PayPal hat uns nach etwa anderthalb oder zwei Jahren, nachdem sie investiert haben, haben sie uns dann auch schon komplett übernommen.
Und dann war das sozusagen der Schritt für dich, dann wieder rauszugehen?
Ja, also ich war dann noch knapp zwei Jahre bei PayPal in dem Team in Berlin, in Dreilinden. Und da war ich verantwortlich quasi für die Integration des ganzen Buildsafe-Businesses. Wir haben eigentlich von Tag 1 an die Strategie verfolgt, jetzt nicht die Brand logischerweise Buildsafe im Markt zu etablieren, weil das auch im Kontext mit PayPal nicht so viel Sinn gemacht hat, sondern uns eigentlich in die Infrastruktur von PayPal zu integrieren und dann eine Zahlart unter mehreren zu werden, beziehungsweise dann nachher zwei mit dem Ratenkauf, den wir auch über unsere Engine sozusagen abgewickelt haben. Ja, also in Summe war PayPal eine Periode von vier Jahren, und ich wusste aber relativ früh, dass es eine spannende Zeit ist, aber dass ich nicht dauerhaft im Konzern bleibe, weil das einfach nicht mein Naturell ist und auch sicher auch nicht meinen Stärken entspricht, ja, da in solchen politischen Dimensionen auch stärker zu denken. Und das ist einfach eine andere Qualität, die ich auch sehr schätze von vielen, aber die habe ich nicht. Ja.
PayPal hat euch ja dann gekauft. Kannst du ein bisschen was zu den Dimensionen des Kaufpreises sagen damals?
Also dazu findet man nichts, wirst du wahrscheinlich oder zumindest hoffe ich bestätigen können. Das ist eben Teil des Deals, dass wir das nicht veröffentlichen. Aber ich kann sicher sagen, es ist jetzt mit dem, was teilweise heute erlöst wird, nicht unbedingt zu vergleichen. Also das war ein solider Deal, der sich auch für die Gründer durchaus gelohnt hat. Und es war auch ein sehr vertrauensvolles Zusammenarbeiten, weil wir eben ja auch noch ein anderes Unternehmen hatten, was wir auch behalten durften, in Anführungsstrichen, und wo es auch eine andauernde Zusammenarbeit weiterhin gab, mit PayPal dann fortgesetzt. Also hat sehr viel Freude
gemacht. Was habt ihr da genau gemacht?
Wir haben einige der Prozessschritte quasi aus dem ganzen Debitorenmanagement bei unserem Unternehmen in Osnabrück abgewickelt, die dann auch nachgelagert sozusagen die ganzen Mahnverfahren gemacht haben. Also Buildsafe war ja eigentlich fokussiert, oder ich sage mal so, das Kernasset von Buildsafe war die Echtzeit-Kreditentscheidung und das ganze Thema Betrugsprävention. Also wie macht man in Echtzeit eigentlich eine Kreditentscheidung? Rechnungskauf ist ja auch ein Kreditzahlart. Und das ist sozusagen das Kernasset. Und dann Kundenbetreuung, technische Integration in die Shops etc., das ist eigentlich Buildsafe. Und nachgelagert, also zahlungsgestörte Transaktionen zu managen, das ist eher eigentlich ein Inkasso-Thema, was wir in Osnabrück sozusagen auch weiter bearbeitet haben, auch nach der Beteiligung von PayPal und auch nach der Übernahme. Und das setzt natürlich schon auch immer ein sehr vertrauensvolles Verhältnis voraus, weil man ja auch immer sicherstellen muss, dass es keine Interessenskonflikte und sowas gibt. Aber das hat alles super funktioniert. Also war eine tolle Zeit und es hat sich auch für uns gelohnt finanziell. Aber also es gibt immer einen, der kriegt noch mehr für sein Unternehmen. Was soll ich sagen? Ne?
Ja, ich meine, im Rückblick kann man jetzt immer sagen, man ist jetzt irgendwie schlauer. Aber wenn man sich die Payment-Branche, du hast es gerade schon angesprochen, so anguckt, gibt es ja Wahnsinnsbewertung allein, wo sich Klarna jetzt hinentwickelt hat. Ja. Würdest du denn sagen, dass du irgendwie da zu früh verkauft hast, wenn du jetzt auf diese Zeit zurückblickst?
Also ich glaube, dass jeder macht, glaube ich, Fehler in seiner Laufbahn als Unternehmer. Und wo mir sicher Erfahrungen gefehlt hat, ist bei der Einschätzung beispielsweise von strategischen Synergien, die durch solche Transaktionen erhofft werden. Ja, also gerade wenn man jetzt wie in unserer Situation im Prinzip den Weltmarktführer von solchen Transaktionen mit in seine Gesellschafterstruktur nimmt, dann hat man neben der reinen refinanzierenden Komponente fürs Wachstum eben immer auch bestimmte Erwartungshaltungen, was technische Kooperationen angeht, was Zugriff auf Datenbestände angeht. Und da habe ich also wirklich vollkommen unterschätzt, wie schwer das ist, sowas auch in einem überschaubaren Zeitfenster mit einem Konzern umzusetzen. Und da mache ich überhaupt niemandem einen Vorwurf, weil wenn wir natürlich uns angucken, wie klein wir waren praktisch ein Nanopartikel im PayPal-Universum. Ja. Und wenn wir dann mit unserer Bohrmaschine kommen und sagen, wir wollen jetzt in San Jose gerne euren Datentopf anbohren, dann ist das ein ziemlich dickes Brett, was man bohrt. Das habe ich unterschätzt. Ja. Wenn ich heute sozusagen in der gleichen Situation wäre, würde ich versuchen, da mehr Handlungsspielraum zu behalten, nachdem man mit so einem großen Gesellschafter quasi gemeinsam agiert, weil man sonst natürlich schon auf der einen Seite quasi das Wachstumskapital bekommt und auf der anderen Seite eine Forderungshaltung hat gegenüber technischer Kooperationen. Und also da wüsste ich, sagen wir mal so, heute, wie ich es sicher besser machen würde. Ja? Und der Zeitpunkt des Verkaufs ist immer... Also der ist ja nicht nur getrieben durch das richtige Angebot, was gerade im Markt ist, sondern gerade damals, wo es noch nicht so diese Fintech-Ökosysteme gab, die es heute gibt, wo du im Prinzip sozusagen Bankdienstleistungen als Servicekomponente einzeln dazu kaufen kannst, war das damals alles noch ein bisschen komplizierter, was die Regulierung und und überhaupt die Möglichkeiten der Kooperation zwischen einer Vollbank und einem Startup gibt. Also da gibt es mehrere Aspekte, die dafür sprechen, dann auch zu verkaufen. Und nicht nur das perfekte Timing, sondern eben manchmal auch, okay, dann hat man andere regulatorische Rahmenbedingungen, mit denen man zusammen agieren kann. Und also ich vermute, das damals genauso heute wieder machen, außer ich würde mir halt gerne ein bisschen mehr Druckmittel ermöglichen, um dann technische Integrationen auch noch ein bisschen stärker forcieren zu können. Aber ansonsten passte das schon.
Genau, bevor wir jetzt zu Wertfaktor deinem aktuellen oder eurem aktuellen Unternehmen kommen, noch eine letzte Frage. Unter iVentures investierst du in ganz, ganz unterschiedliche Geschäfte, in Fintechs wie Billy und Peer, in medizinische Startups, aber auch in ja ganz andere Geschäfte, wie zum Beispiel das Natursteinwerk Neuropin, hatte ich gesehen, und eine Schlachterei. Was ist da deine Herangehensweise?
Das hast du aber nicht auf der Internetseite gesehen.
Also, nee, habe ich ein bisschen gebuddelt. Ja,
nein, also im Grunde habe ich schon eigentlich einen Fokus auf zumindest Fintech-nahe Geschäftsmodelle. Das sind die, die ich vermutlich am besten verstehe und bei denen ich auch glaube, dass man gut attraktive Geschäftsmodelle identifizieren kann. Im Gesundheitswesen, will ich mal sagen, bringe ich natürlich über die Berufsausbildung Expertise mit, die hilfreich ist. Und ich halte den ganzen Healthcare-Bereich auch für extrem spannend und wahnsinnig zukunftsträchtig, wie man auch jetzt letztendlich in der Pandemie ja gerade sehen kann mit BioNTech und anderen, die eigentlich ja sozusagen Revolutionen darstellen, ne, zu dem, was gewesen ist. Was da halt viel schwerer ist, ist, ich sag jetzt mal, so ein solides Geschäftsmodell zu identifizieren. Also die Monetarisierung ist einfach nicht so einfach zu einem frühen Stadium modellierbar, wie das in der Fintech-Welt ist. Und man hat immer noch unglaublich große Ungewissheit, was die gesetzlichen Rahmenbedingungen angeht. Also Stichwort Patientenakte digital. Ja, da tüftelt Deutschland jetzt seit 20 Jahren dann rum, ne? Wenn ich irgendein Geschäftsmodell darauf aufbaue, bin ich in Rente, bevor das geht. Ne? Also das macht diesen Vertical sozusagen so ein bisschen ja herausfordernd. Trotzdem habe ich die Hoffnung, dass ich da vielleicht auch noch ein bisschen was Interessantes finden kann in der Zukunft und dass auch es da so ein Ökosystementwicklung gibt wie im Fintech-Bereich auch, wo man dann einfach mehr Planungssicherheit hat und sich mehr auf das Geschäftsmodell fokussieren kann als auf die regulatorischen Rahmenbedingungen. Und also die beiden anderen Beispiele, die du genannt hast, das sind eher, ich sag jetzt mal, opportunistische Freundesdienstleistungen, sagen wir es mal so. Das hat eigentlich keine Relevanz für die für die strategische Ausrichtung.
Okay. Christoph, du hast ja deine Karriere unter anderem auf der Investorenseite gemacht, warst davor Wertfaktor bei Endite. Wie habt ihr beide zusammengefunden und wie ist auch die Idee zu Wertfaktor entstanden?
Ja, zusammengefunden haben wir beiden in der Zeit, über die ihr gerade viel gesprochen habt, nämlich in dieser PayPal-Zeit. Ich war damals bei Corporate Finance Partners bei Andy Tümmler und habe dort dieses Investment und dann auch den Verkauf an PayPal beraten. Stand also da an der Seite der drei Gründer damals und habe die beraten und den Prozess begleitet. Und der Alex hat mir damals sehr imponiert und ich fand, er war irgendwie ein toller Gründer mit einem guten Ansatz. Und so habe ich versucht, ihn immer in meinem Netzwerk zu halten und mich alles halbe Jahr mal wieder zu melden. Und dann zu der Endite-Zeit haben wir Alex viel genutzt, um eben uns gemeinsam Fintech- oder Healthtech-Modelle anzugucken, weil der Alex da immer ein gutes Verständnis für hatte. Und er hat uns dann geholfen. Wir haben da kein Investment gemacht in dem Bereich, sodass man auch sieht, dass er sehr kritisch da war. Und irgendwann nach 5 Jahren Endite saß ich eben 5 Jahre lang vor den jungen Unternehmern und habe immer gedacht, Mensch, ich will da auch auf die andere Seite. Das Gras ist ja bekanntlich immer grüner da drüben. Und habe dann gedacht, okay, jetzt ist Schluss mit dem Rumgenöle. Jetzt machst du das mal. Und Alex war einer meiner Partner, ehrlich gesagt, mit denen ich über verschiedene Ideen diskutiert habe. Ich habe Endite verlassen ohne eine konkrete Geschäftsidee. Und wir haben mehrere Sachen diskutiert. Und diese hier hat uns beiden am meisten gefallen, weil wir einfach das schlechteste Angebot im Markt vorgefunden haben. Also der Markt war so, da gab es Anbieter, aber das, was die angeboten haben, war einfach so schlecht, dass wir gedacht haben, okay, das muss doch irgendwie besser gehen, das kriegen wir doch irgendwie besser hin. Und so haben wir dann gemeinsam überlegt und über ein paar Monate eben den Teilverkauf erfunden. Und so ist Wertfaktor entstanden.
Genau, das traditionelle Produkt ist ja die sogenannte Leibrente. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, inwiefern ihr euch davon absetzt und was ihr da an Neuerungen in den Markt gebracht habt 2018.
Genau, grundsätzlich, bevor wir in den Markt reingekommen sind, gab es nur Gesamtverkaufsmodelle. Also ich musste mein gesamtes Objekt verkaufen und die Wahl, die ich hatte, war entweder auszuziehen, einen normalen Verkauf zu machen oder aber dann Mieter in meinem eigenen Objekt zu werden, also entweder das Nießbrauchrecht zu bekommen oder eben eine Leibrente zu bekommen und damit das Wohnrecht zu bekommen. Das waren die Optionen, die ich gehabt habe. Und dadurch, dass mir jemand dieses Recht einräumt, muss ich einen in unseren Augen relativ hohen Abschlag akzeptieren, dafür, dass der andere das Haus eben nicht nutzt, sondern ich es weiter nutzt. Und da unterscheiden wir uns eben sehr stark. Wir kaufen eben nicht die ganze Immobilie, sondern wir bieten an, nur einen Teil zu kaufen. Wir räumen auch ein Nießbrauchrecht ein. Aber dafür, dass das Nießbrauchrecht bei dem Miteigentümer liegt, zahlt er uns monatlich etwas. Und dadurch müssen wir keinen Abschlag nehmen, weil wir eben eine Gegenleistung dafür erhalten. Das heißt, wir denken, dass der Teilverkauf deutlich flexibler ist für den Kunden, deutlich fairer, weil er eben keine Abschläge akzeptieren muss. Er kann selber wählen, wie viel er aus der Immobilie rausholen möchte. Und was in den heutigen Zeiten, sowohl in Berlin wie auch in Hamburg, natürlich sehr relevant ist, ich bleibe Miteigentümer in meiner Immobilie in einem sehr, sehr starken Markt im Moment, der sich sicherlich auch noch weiterhin positiv entwickeln wird. Und da kann ich eben weiter partizipieren, weil ich nicht alles verkauft habe, sondern eben nur einen Teil veräußert habe.
Und am Ende, also wenn die Person, der Eigentümer beispielsweise stirbt, wird dann die Immobilie verkauft und die Erben und ihr teilen sich dann praktisch den Erlös. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also zuerst bekommen die Erben die Möglichkeit, das Objekt oder unsere Objekthälfte zurückzukaufen, wenn sie das möchten. Wir gehen natürlich in den Kauf rein, wo die Verkäufer denken, dass die Kinder das Haus nicht haben möchten, sonst würden sie vermutlich nicht eine Hälfte an uns veräußern. Aber das Leben kann sich ändern. Es kann sein, dass die Tochter doch aus München wieder zurückzieht nach Kiel und irgendwie dann doch Interesse hat am Elternhaus. Also werden erstmal die Kinder gefragt, die können zurückkaufen. Und wenn die nicht möchten, dann vermarkten wir das Objekt und verkaufen an einen fremden Dritten.
Okay. Wie groß ist das mittlerweile? Also an wie viel Häusern seid ihr dann schon beteiligt?
Also wir haben in den letzten 24 Monaten rund 400 Miteigentümer bekommen. Am Ende letzten Jahres waren wir bei 400 Miteigentümer. Wir selber halten rund 80 Millionen Euro Immobilienvermögen. Das sind also unsere Hälften, sind also Anteilseigner rund 170 Millionen Euro Immobilienvermögen. Wir kaufen ja maximal 50% an. Im Moment kaufen wir im Schnitt so 40% an. Das ist die Größe. Wir haben hier in Hamburg 38 Mitarbeiter sitzen.
Wie verdient ihr dann sozusagen Geld daran? Also wo, an welchen Stellen fließt das Geld an euch?
Wir haben drei Stellen, an denen wir definitiv Geld verdienen. Und es gibt eine vierte, die optional dazukommt. Die erste Stelle ist, wir kaufen die Objekte an und leihen uns dafür Geld bei Banken. Wir fremdfinanzieren das. Und für diese Geldbeschaffung oder für diese Kreditbeschaffung, für die Kreditvermittlung sozusagen, bekommen wir am Anfang einmal Geld, sozusagen eine Vermittlungsprovision. Dann verdienen wir an dem Delta zwischen dem Nutzungsentgelt, was wir einnehmen, und dem Zins, den wir zahlen. Und zu guter Letzt bekommen wir ein sogenanntes Durchführungsentgelt dafür, dass wir uns später um den Gesamtverkauf kümmern. Und da bekommen wir sowas Ähnliches wie eine Maklercottage für den Verkauf. Und optional kommt dann noch dazu die Wertsteigerung eines Objektes. Auf die hoffen wir natürlich, oder sagen wir mal so, geben uns Mühe am Anfang, dass wir Objekte aussuchen, wo mit einer zu rechnen ist. Aber ich sage immer, das ist optional, weil man weiß natürlich nie, was passiert.
Hm. Ich hatte gesehen, dass im Handelsregister eine weitere kleinere Runde bei euch eingetragen ist. Zum einen die Frage, was ist da passiert? Zum anderen ist mir aufgefallen, dass ihr nicht unbedingt traditionelle Wagniskapitalgeber an Bord habt. Wie kommt das? Ich meine, Christoph, du hast bei einem gearbeitet. Alex, du hast ja sicherlich auch viele Beziehungen in diese Branche. Wie kommt es dazu?
Ja, wir haben bis jetzt 5 Investmentrunden gemacht, glaube ich, oder 4,5, sagen wir mal so. Und die alle gemacht mit Privatinvestoren. Und das liegt schlichtweg daran, dass sowohl Alex wie auch ich da einfach viele Leute kennen. Und so haben wir es geschafft, dass wir eine relativ schlanke Struktur gehalten haben und so lieber immer kleinere Runden gemacht haben mit Privatinvestoren und eben nicht den einen großen VC reingeholt haben, sondern eben so gewachsen sind. Und man muss ehrlich sagen, die Runden sind immer schon knackig 7-stellig gewesen, also jetzt nicht so, wie man vielleicht Business Angel Runden erwarten würde. Und dementsprechend waren wir damit auch relativ zufrieden und sind eben jetzt in einer Situation, wo Alex und ich das Unternehmen eben noch sehr gut alleine steuern können, noch sehr gut das Zepter alleine in der Hand haben. Und das kenne ich aus meinen Inder-Zeiten natürlich anders. Wenn man sich so einen Finanzinvestor reinholt, dann gibt man auch immer Freiheit ab. Man kriegt natürlich auch tolle Expertise rein, aber man gibt schon auch mal ein bisschen Freiheit ab. Und das haben wir bis jetzt eben noch nicht tun müssen und sind auch eigentlich sehr glücklich drüber.
Ja. Alex, wie siehst du das? Wie ist da dein Verhältnis zu der Wagniskapitalgeber-Szene?
Also ich glaube, also mein Verhältnis ist gut zu der Wagniskapitalgeber-Szene. Ich kenne natürlich auch einige, wobei ich schon sagen muss, Christoph ist innerhalb der VC-Welt sicher noch deutlich besser vernetzt, einfach durch auch ja seinen sozusagen Spätphasenfokus damals bei Endite und die großen Tanker, mit denen ihr zusammen Investments gemacht habt. Ne? Und das ist ja auch immer schon ein Prozess, der einen dann irgendwie ein Stück weit zusammenschweißt und auch Vertrauen aufbaut. Also ich glaube im Kern einfach, dass wir vielleicht auch gar nicht so der typische VC-Case sind, ja, bei dem, was wir machen, weil wir nicht so, also aus meiner Wahrnehmung auch nicht so in so eine typische Schublade passen, die VCs gerne adressieren, weil Fintech ist okay und PropTech ist auch okay, aber irgendwie so ein Hybrid und so, das ist dann schon wieder ein anderes Spiel. Aber in der Summe ist es jetzt, glaube ich, nicht so, dass wir irgendwie eine Aversion gehabt hätten oder auf jeden Fall verhindern wollten, dass bei uns ein VC mit an Bord ist, sondern wir haben einfach glücklicherweise einen großen Kreis von Unternehmern, die wir kennen und mit denen wir teilweise auch eigene, ja, sozusagen Investments schon gemacht haben, wo eine gute Vertrauensbasis da ist und wo wir auch den Eindruck haben, da ist auch ein bisschen fachliche Expertise aus den verschiedenen Bereichen, zusammengeführt, die uns einfach auch nochmal so als Sparringspartner dienen können und es war toi, 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 einfach auch immer sozusagen genug Interesse von Seiten der Angels da, dass wir keinerlei Notwendigkeit hatten, einen VC mit an Bord zu nehmen. Also und das funktioniert bis zum heutigen Tag super gut und macht irre viel Spaß und ist eine, ja, eigentlich schon irgendwie so ein familiäres Setup, ja, wo man sehr offen und sehr transparent wirklich jede Frage und jedes Problem adressiert und immer Hilfsangebote aus dem Netzwerk hat. Also macht großen Spaß.
Die Frage, du hast es gerade schon angesprochen, VC-Case oder nicht. Dahinter verbirgt sich ja dann oft auch die Frage, wie groß kann das in den nächsten 5, 6 Jahren mal werden? Was ist da eure Perspektive? Es ist ja ein relativ junger Markt.
Ja, das ist erstaunlich. Da sind wir in den Gesprächen mit VCs, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlicher Meinung, was die Skalierbarkeit des Modells angeht und auch was das Marktpotenzial angeht. Es gibt in Deutschland alleine 5 Millionen Objekte, die besessen werden von Leuten, die über 65 sind. Und das ist ja ein Markt, der wächst, weil der Markt der 65-Jährigen wächst. Das heißt also, in 10 Jahren werden es eher 6 Millionen Haushalte sein. Und das ist erstmal eine große Zahl. Wenn man sich dann vorstellt, dass wir im Schnitt 200.000 Euro ankaufen, das heißt also, diese Zahl mal 200.000 Euro nimmt, dann haben wir ein so enormes Volumen, was man in Deutschland alleine machen kann. Und wenn man sich internationale Märkte anguckt, in denen diese Produkte schon deutlich etablierter sind, auch gemacht wird. In UK gibt es 3,4 Milliarden Pfund pro Jahr, werden über Verrentungsmodelle wird gedreht. Da sind wir in Deutschland, wenn wir letztes Jahr alle zusammen 100 Millionen oder 150 Millionen oder 200 Millionen gemacht haben, ist wahrscheinlich schon viel. So, das heißt, wir sind weit, weit entfernt bei einem deutlich größeren Land. Und daher, wir sehen da extrem viel Potenzial. Es gibt sowohl der Verrentungsmarkt in sich wächst, wird größer. Die Offenheit von Menschen wird dafür größer. Und dann in diesem Markt, der wächst, wächst die Nische, der Teilverkauf, der wir ja im Moment noch sind, die Nische, die wir sind, wächst auch stark, sehen wir. Das heißt also, wir sehen sehr, sehr großes Potenzial für die Zukunft und wir denken auch, dass man das sehr skalierbar aufbauen kann. Das ist zumindest meine Meinung dazu.
Man sieht ja, dass in den vergangenen Monaten da auch neue Spieler an den Markt gekommen sind. Zum Beispiel Engel und Völkers, auch aus Hamburg, hat dieses Liquid Home gestartet. Dann gibt es Heimkapital aus München, noch ein Berliner Team, die alle so in der ähnlichen Produktkategorie was anbieten. Wie seht ihr da den Wettbewerb und wie seht ihr euch da auch positioniert?
Um da anzuknüpfen an das, was Christoph eben gesagt hat, wir haben einen riesengroßen Markt. Wir haben eine völlig neue Produktkategorie. Und also ich persönlich, das ist jetzt auch wirklich nur meine Meinung, muss Christoph gleich nochmal selber was zu sagen. Ich empfinde das als eine Bereicherung für den Markt, wenn mehr Unternehmen dieses Angebot als attraktiv empfinden. Denn wir müssen natürlich auch noch eine ganze Menge von Grundlagenarbeit leisten, um unser Produkt überhaupt erstmal visibel zu machen im Markt und das auch wirklich in der Breite bekannt zu machen. Und da helfen uns im Zweifel zusätzliche Wettbewerber. Also finde ich das jetzt gar nicht schlimm. Und die Tatsache, dass sie alle eigentlich, also de facto 1:1 unser Modell übernommen haben, empfinde ich persönlich auch eher als eine kleine Bestätigung dafür, dass die viele Gedankenarbeit, die wir uns vorher da rein gemacht haben, dass sie offensichtlich nicht ganz verkehrt gewesen ist, denn sonst sehen die nachfolgenden Unternehmen sicher nicht fast genauso aus. Ne? Also ich glaube, da ist Platz für viele in dem Markt und sozusagen je mehr Angebot da ist, desto mehr wird sich das auch in der Summe dann für die Kunden positiv entwickeln, denn die haben dann auch mehr Möglichkeiten zu vergleichen und also ich empfinde das als nicht negativ.
Wie erreicht man so eine bisschen ältere Zielgruppe? Das lässt sich ja nicht vergleichen mit N26 oder, keine Ahnung, Fintechs, die jetzt TikTok-Werbung schalten. Da werdet ihr ja wahrscheinlich eure Ü60-Zielgruppe nicht unbedingt erreichen. Also welche Kanäle sind da die Wege, um die Menschen zu erreichen?
Also wir haben sehr stark gestartet mit Online-Marketing. Unser erster Kanal war Facebook. Nicht, weil es der passendste Kanal ist, sondern weil es der einzige ist, den ich als Nicht-Online-Marketeer selber einstellen konnte und ohne Vorwissen. Und der Kanal ist immer noch stark für uns, funktioniert immer noch gut für uns. Mittlerweile sind natürlich weitere Online-Kanäle dazugekommen. Ich würde denken, dass so ungefähr die Hälfte unserer Leads, die wir pro Woche bekommen, online sind. Und der Rest kommt aber sehr traditionell offline. Ich glaube, wir sind einer der wenigen, die noch Printwerbung bucht, die noch Tageszeitungen buchen, die noch Radiospots buchen. Also von da aus, das Also es ist eine Mischung aus beidem und wir probieren immer wieder neue Sachen aus. Also das, was letztes Jahr irgendwie mal ausprobiert wurde, ist mittlerweile alt. Wir haben einen komplett neuen Mix mittlerweile und merken eben sehr gut, dass es gute Quellen gibt, diese Leute zu finden und Quellen, die du und ich vielleicht für unser normales Leben schon komplett abgeschrieben haben, sind da halt noch das Wochenblatt, was irgendwie umsonst reinflattert bei mir zu Hause und ich sofort wegschmeiße. Das muss ja noch irgendjemand lesen. Und das sind halt die Ü65 Leute, die das lesen. Und das funktioniert dann eben auch ganz gut für uns.
Wie kann man da tracken, wie wirksam diese einzelnen Kanäle sind, wie Radio, wie Fernsehen? Arbeitet ihr da mit Rabattcodes oder mit irgendwelchen solchen Mitteln, um zu sehen, wie das funktioniert?
Gute Frage. Daran arbeiten wir gerade extrem. Das Problem gibt es natürlich, weil so ein Rabattcode ist ja jetzt nicht die schönste Art, sozusagen Kunden zu fangen, zu sagen, heute mal 20% off. Das versuchen wir zu verhindern. Wir arbeiten natürlich mit so standardmäßigen Tools, wie es gibt eine verschiedene Telefonnummern, ne? Und dann können wir tracken, auf welche Telefonnummer wurde angerufen. Wir gucken uns Regionen an, ne? Gehen die Anfragen hoch, wenn wir in Leipzig gerade Radiowerbung machen, ne? Gibt es da mehr Anfragen als die Nulllinie? Aber es ist in Offline tatsächlich nicht so einfach, das nachzuhalten, wie es in Online natürlich ist.
Und als letztes würde mich noch interessieren, wo werdet ihr in anderthalb Jahren stehen? Vielleicht auch so ein paar konkrete Zahlen, dass wenn wir uns in anderthalb Jahren wiedersehen oder wieder hören, dass man dann nochmal gucken kann, wie hat sich eigentlich das Ganze entwickelt?
Ja, also ich glaube, dass wir locker vierstellig sein werden in den Miteigentümerschaften, die wir haben werden in anderthalb Jahren. Damit eben ein Volumen, was sich auch langsam in also mindestens späte dreistellige, wenn nicht sogar Anfang vierstellige Millionenhöhe zu bewegen. Da entwickeln wir uns hin. Ich glaube, dass der Prozess deutlich mehr technologisiert sein wird, als es heute ist. Das sind so die Themen, an denen wir gerade sehr stark arbeiten. Ja, wie viele Mitarbeiter wir sein werden, ich denke, eine Verdreifachung wird schon noch drin sein, bis man dann langsam anfängt, wieder ein bisschen runterzufahren oder auf ein normales Niveau zu fahren sozusagen. Aber das sind unsere Ziele. Wir können uns gut vorstellen, weitere Produkte zu lancieren. Da sind wir auch sehr interessiert dran. Wir versuchen ja immer Innovationsführer zu bleiben. Und es gibt viele Segmente in diesem Markt, die wir heute nicht ansprechen können, über die wir nachdenken. Und es gibt auch auf der Produktseite noch deutliche Besserungen mit besseren Refinanzierungen, mit besseren Finanzierungspartnern, mit smarteren Refinanzierungsideen. Kann man sicherlich auch nochmal dem Kunden ein besseres Produkt anbieten in Zukunft.
Vielen Dank, Christoph und Alexander, für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Vielen Dank.
Danke dir, Kasper.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.